Ja, es gibt eine Frage, die viele Menschen bewegt, Frauen dabei mehr als Männer, nämlich, was ziehe ich heute an? Oder wie ziehe ich mich an? Eine Frage, die man sich jeden Tag stellen muss, vor allem, wenn es besondere Tage sind, ein Bewerbungsgespräch, ein erstes Rendezvous, eine Hochzeit oder eine Sonntagspredigt. Und dann steht man da vor seinem offenen Kleiderschrank. Und dann fallen schon mal Sätze wie, ich habe nichts anzuziehen. Oder, was ziehe ich nur heute an? In aller Regel ist das ja kein echtes Problem. Etwa, weil ich nur zwei Hemden hätte und das eine in der Wäsche ist und das andere schon unangenehm riecht. Nein, bei uns handelt es sich in aller Regel ja um ein Luxusproblem. Welches von den 10 Hemden ziehe ich denn nun an? Oder ziehe ich lieber ein Kleid oder eine Hose an? Ja, nun habt ihr ja schon das Thema dieser Predigt gehört, beziehungsweise gelesen, nämlich Gott ist Vorbild für unser Leben. Ah ja, sollten wir uns vielleicht auch in Kleidungsfragen an Gott, respektive Jesus, orientieren? Gott selbst ist eher schwierig. Denn trägt er als Geistwesen überhaupt irgendwelche Kleidung? Braucht der das überhaupt? Ja, aber Jesus, der war ja Mensch und hat ganz real hier auf der Erde gelebt. Allerdings ist das schon 2000 Jahre her. Und ob man die damalige Kleidermode auf unsere Zeit übertragen kann? Für uns Männer ein langes Gewand und die schon legendären Jesuslatschen? Ich weiß nicht. Aber in unserem heutigen Predigttext steht tatsächlich etwas darüber, was wir anziehen sollen. Würde man vielleicht gar nicht so vermuten, aber es steht dort. Ich würde in diesem Zusammenhang von etwa 5 oder 6 Kleidungsstücken sprechen, die hier explizit genannt werden. Ihr könnt ja mal genau zuhören. Ich lese aus Kolosser 3 die Verse 12 bis 17, und zwar nach der Luther-Übersetzung. Da steht tatsächlich, so ziehet nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten. So, was sollen wir anziehen? Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und vertrage einen den anderen und vergebet euch untereinander, wenn jemand Klage hat wider den anderen. Gleich wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Über alles aber zieht an, jetzt kommt das 6. Kleidungsstück, über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid, in einem Leibe. Und seid dankbar. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen in euch, lehret und vermahnet euch selbst in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus und danket Gott dem Vater durch ihn. Amen. Also, wer aufgepasst hat, hat 5 bzw. 6 Kleidungsstücke erkannt. Ich gehe natürlich später noch drauf ein. Allerdings ist das vielleicht nicht ganz das, was ihr so erwartet habt, als ich davon gesprochen habe, was sagt Gott zu Kleidungsfragen. Es geht hier nämlich weniger oder es geht hier gar nicht um den äußeren Menschen, sondern um den inneren Menschen. Nun kann es natürlich sein, dass das andere Ausfluss hat auf den äußeren Menschen, aber zunächst einmal geht es hier um den inneren Menschen. Und das ist gerade, wenn wir das Neue Testament ansehen, eigentlich immer so. Gott geht es immer um unseren inneren Menschen. Das andere, das gibt es auch. Aber im Vordergrund steht, was ist eigentlich mit unserem inneren Menschen los, mit unserem inneren Leben? Und übrigens hat Jesus auch zu den tatsächlichen Kleidungsfragen was gesagt. In der Bergpredigt sagt er nämlich, macht euch keine Sorgen, was ihr heute anziehen wollt. Denn selbst Salomo in seiner Pracht war nicht so toll gekleidet wie die Lilien auf dem Felde. Also da rüstet Jesus eher ab und sagt, macht euch doch nicht so viel Gedanken über das, was ihr anziehen sollt. Und ich habe das Gefühl, ich habe den Verdacht, dass wir uns manchmal mehr Gedanken machen über das, was wir wirklich anziehen, so äußerlich, als über das, was wir für unseren inneren Menschen tun. Das ist ja der Kolosserbrief. Adressat ist die Gemeinde in Kolosse, wie man sich ja denken kann. Kolosse ist eine etwas größere Stadt in Kleinasien gewesen. War eine größere Stadt, dann gab es ein Erdbeben und danach ist diese Stadt nie wieder richtig zu einer Blüte gekommen. Also erstmal die Gemeinde in Kolosse. Und dort in diesem Text schreibt Paulus, der Verfasser dieses Briefes, nennt auch jetzt, betitelt diese Adressaten. Er sagt, die zieht an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen, als die Geliebten. Das sind ganz tolle und starke Begriffe, die auch uns gelten, die den Christen allgemein gelten. Und ich kann mir vorstellen, dass wir doch ein bisschen Probleme haben mit diesen Begriffen. Zieht an als die Auserwählten Gottes. Irgendwie ist es ja toll, auserwählt zu sein. Und doch kommt immer ganz schnell die Frage, ja, aber auserwählt, aha, und dann gibt es auch welche, die sind nicht auserwählt. Das kommt einem immer so, oder vielen, immer so ein bisschen komisch vor. Ich würde das mal so vergleichen. Das sagt Jesus hier selbst auch, er feiert ein großes Fest, eine Hochzeit und lädt alle Menschen ein. Das ist so. Also der Himmel wird mit einer Hochzeit verglichen, die Ewigkeit. Er lädt alle Menschen ein und er bittet dann um Antwort. Wir sollen doch bitte sagen, ob wir kommen oder nicht. Und diejenigen, die dann ja sagen, ja, ich möchte dabei sein bei deiner Hochzeit. Das ist nachher der geladene Kreis. Das sind die Auserwählten Gottes. Aber wichtig ist dabei, es sind zunächst mal alle eingeladen, aber nicht alle sagen ja. Das ist das Entscheidende. Und wenn wir ja gesagt haben, dann gehören wir zu diesem besonderen Kreis der Hochzeitsgäste. Die Heiligen werden hier die Christen genannt. Die Heiligen, ja, heilig ist ja auch, da denkt man an Ikonen und Heiligenschein und sowas, ist überhaupt nicht gemeint in der Bibel, sondern die Heiligen sind die Menschen, die für Gott abgesondert sind, die für Gott bestimmt sind, Menschen, die Gott gehören, das sind die Heiligen. Und dann die Geliebten, das ist ja auch ein starkes Wort, das drückt ja eine ganz starke emotionale Beziehung aus, das ist aber richtig, denn Gott hat ja seinen Sohn Jesus gesandt in diese Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die Liebe Gottes, die sich in seinem Sohn zeigt und Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen. Deswegen sind wir zu Recht so benannt, Geliebte Gottes. Es gibt ja auch für jeden Monat einen Monatsspruch, der wird von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen wird er ausgesucht. Und im April, gibt es für diesen Monat, also lautet er folgendermaßen, ich will den mal lesen, von Petrus, also ein ganz anderer Apostel, der auch an die Christen in der Zerstreuung schreibt, aber er sagt dort eigentlich ähnliche Sachen. Petrus schreibt dort, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also das sind die Adressaten, das sind wir. Zunächst mal Kolosser, aber es ist bei all diesen Briefen ja so, die sind ja aufbewahrt, damit Gott dadurch zu den Christen auf der ganzen Welt und zu jeder Zeit reden kann. Ja, und dann geht's los. So ziehet nun an. Das ist etwas, was wir jeden Morgen machen müssen. Jeden Morgen das gleiche Spiel. Manchmal nervt das schon und so, aber es ist so, wir haben ja gar keine Wahl, was sollen wir denn machen? Ist ja keine Option, einfach ohne Kleidung rauszugehen, also wir müssen uns jeden Morgen anziehen. Das ist der Alltag, unser tägliches Leben. Bezogen auf unsere Kleidung, was wir anhaben. Aber das gilt genauso für den inneren Menschen. Auch da, wir müssen uns jeden Tag neu innerlich anziehen, uns rüsten, wenn wir in diese Welt gehen. Das ist so. Und dann ist es einfach toll, wenn wir dann morgens sagen können, so mit dem, was ich eben ausgeführt habe, wenn wir das sagen können, wissen, ich gehöre meinem Herrn, ich bin ein Geliebter Gottes. Wenn wir so in den Tag gehen, ist das ja schon mal ein ganz guter Start. Ich gehöre meinem Herrn, ich bin ein Geliebter Gottes. So, was sollen wir nun anziehen? Die 5 Kleidungsstücke. Herzliches Erbarmen. Also ein Herz des Erbarmens sollen wir anziehen, uns innerlich darauf einstellen. Bei Erbarmen denke ich immer gleich an das Gleichnis, was Jesus erzählt hat vom barmherzigen Samariter. Das ist ja ein ganz gewaltiges Beispiel, was mich immer ein wenig ratlos oder auch demütig zurücklässt, weil ich einfach merke, das bin ich nicht. Ne? Ihr kennt dieses Gleichnis. Ne? Ein Samariter geht durch Judäa, also ein Ausländer, ein nicht angesehener Mensch. Er geht dort durch dieses Gebiet. Er sieht einen Menschen vor ihm auf dem Weg, der unter die Räuber gefallen war, also blutig, zerkratzt, die Kleidung zerrissen, kein schöner Anblick. Und was würden die meisten machen, haben andere gemacht, die machen einen Bogen, sie wechseln die Straßenseite. Nein, er kümmert sich um diese Menschen. Er war ja ein Geschäftsmann, er hatte auch was zu tun, aber er unterbricht seine Reise, er kümmert sich um diese Menschen, liefert ihnen eine Pension ab, bezahlt dort dafür, sorgt dafür, dass seine Wunden ausgewaschen werden und sagt, und wenn ich zurückkomme und das Geld hat nicht gereicht, dann gebe ich noch ein bisschen mehr dazu. Unglaublich, dieser barmherzige Samariter, das ist eigentlich unser Vorbild. So mit dieser Einstellung sollten wir in den Tag gehen. Ich sage sollte und wir merken, wie schwer das schon ist. Dann weiter zieht an Freundlichkeit oder andere Übersetzung Güte auch da. Damit ist keine aufgesetzte, geschäftsmäßige Freundlichkeit gemeint, die ja auch seinen Platz hat. Ne? Wenn jemand im Callcenter arbeitet, als Verkäuferin oder so, klar muss man dann freundlich zu den Kunden sein. Das ist auch gut so, das wünschen wir uns alle, dass man freundlich behandelt wird. Aber hier ist was anderes gemeint. Hier ist eine echte, von Herzen kommende Freundlichkeit gemeint. Und wir Menschen sind ja unterschiedlich. Manchen ist das so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Das sind einfach freundliche Menschen und andere sind ein bisschen in sich gekehrt, ein bisschen verkniffener. Aber das ist damit nicht gemeint, sondern diese Freundlichkeit ist ja auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Also wir dürfen und müssen, anders geht es gar nicht, Gott darum bitten, uns diese Freundlichkeit zu schenken, jeden Tag neu. Denn weiter sollen wir anziehen. Demut. Demut heißt ja nicht auf sein Recht pochen. Nicht sagen, so, heute zeige ich es den Leuten aber mal, sondern nein, ich habe vielleicht das Recht, aber ich verzichte darauf. Vor vielen Jahren habe ich mal gelernt, dass Demut eigentlich heißen soll, von der Grundbedeutung her drunter bleiben. Man ordnet sich unter, man sagt, okay, ich nehme das mal so hin. Ich weiß zwar, dass das vielleicht nicht so ganz richtig ist, aber ich akzeptiere das mal. Und ein Bild für mich ist da auch immer Jesu Einzug in Jerusalem. Jesus wurde als König gefeiert, die Leute jubelten ihm zu, bahnten ihm einen Weg, Palmwedel und haben ihn als König gefeiert. Jesus hätte in diesem Moment, wenn er das gewollt hätte, hätte er eine Revolution in Israel auslösen können. Aber das wollte Jesus ja gar nicht. Er wollte den Weg der Demut ans Kreuz gehen. Und sein Einzug finde ich so bezeichnend. Wenn er auf Stärke gesetzt hätte, hätte er sich natürlich ein Pferd genommen oder vielleicht sogar ein Kamel, etwas Gewaltiges, wo man auf die Leute herunterguckt. Was nimmt er? Als Reittier ein Esel. Und nicht nochmal einfach ein normaler, ausgewachsener Esel, sondern das Füllen einer Eselin heißt es. Also ein kleines Fohlen. Also ich stelle mir das vor, dass dieses Fohlen konnte diesen kräftigen Mann, davon gehe ich mal aus, Jesus, als Zimmermann, konnte diesen kräftigen Mann kaum tragen. Die Füße schlurften halbwegs auf dem Boden. Das war kein majestätischer Anblick. Aber Jesus hat das ganz bewusst gewählt. Er hat immer den Weg der Demut gewählt. Dann weiter sollen wir anziehen. Sanftmut. Bei Sanftmut denke ich an die Bergpredigt, ne, wo Jesus sagt, wenn jemand einen Streich auf die rechte Wange haut, dann halte die andere Wange noch hin. Das ist ja nichts, das würde ja kein Mensch von sich aus so machen, ne, sondern wir wären empört, in gewisser Weise ja zu Recht, sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein und dann gibt der eine Schlag, gibt den anderen Schlag. Aber Jesus sagt, nein, das, so sollt ihr es ja gerade nicht machen. Das ist zwar das normale Verhalten, aber ihr sollt ja anders sein als die normalen Menschen. Also Sanftmut ist das Gegenteil von Aggression. Aggression, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, ihr auch, was einem da an Aggressionen begegnet, und man selbst ist ja auch nicht ganz frei davon. Ich habe gerade gestern beobachtet, wie ein Busfahrer irgendwie mit einem Autofahrer sich gestritten hat und alle Leute aussteigen ließ aus seinem Bus und die Polizei kam und was weiß ich. Das war offensichtlich, soweit wie ich es sehen konnte, nur eine Kleinigkeit. Aber das schaukelt sich dann alles hoch und diesen Kreislauf möchte Jesus durchbrechen. Sagt, nein, mach das nicht, mach da nicht mit. Das fünfte Kleidungsstück, die Geduld. Wir sollen Geduld anziehen. Geduld mit anderen Menschen. Geduld heißt, ich fahre nicht aus der Haut. Und unsere Geduld wird manchmal hart auf die Probe gestellt. Ich Gerade am Freitag habe ich so, ich musste so Akten prüfen von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Rentenakten bearbeiten. Und dann habe ich gedacht, dieser Fehler, der wird immer und immer wieder gemacht. Dieselbe Person, das vierte Mal, und ich war richtig sauer. Und da habe ich auch, irgendwie habe ich so überlegt, der Mensch, irgendwie, was, hat das Gefühl, das ist nicht richtig so, meine Einstellung. Was muss ich jetzt tun? Ich kannte diesen Text in dem Moment noch gar nicht, oder zumindest nicht so explizit. Und dann habe ich gedacht, ja, du musst Geduld haben. Das ist das, was Gott eigentlich möchte von dir. Und ich glaube, das ist es. Wir müssen Geduld haben mit anderen Menschen. Das ist nicht immer leicht, aber das ist das, was Gott möchte. Oder ihr, die ihr Eltern seid und Kinder habt, ihr könnt sicher auch da mehrere Geschichten von erzählen, dass Kinder nicht hören wollen. Man sagt ihm, wasch dir die Hände vor dem Essen oder was weiß ich, und man immer wieder nicht, und man muss immer dranbleiben und das nochmal sagen und dabei immer freundlich, natürlich auch konsequent sein. Also die Geduld wird jeden Tag schon auf die Probe gestellt. Und dieses Herz, von dem ich gesprochen habe jetzt, von dem die Bibel spricht, ein Herz voller Erbarmen, ein Herz voller Freundlichkeit, ein Herz voller Demut, ein Herz voller Sanftmut, ein Herz voller Geduld. Dieses Herz kann man sich nicht selber geben. Keiner von uns kann das. Vielleicht hat man mal einen guten Tag und ist da irgendwie ganz gut drauf und dann kriegt man mal vielleicht einen Tag so halbwegs gut hin. Aber ich schaffe das so nicht, das so Tag für Tag so zu leben. Und dem einen oder anderen mag es auch so geben. Und ich denke, das weiß Jesus aber. Das ist auch genau, natürlich ist das die Botschaft der Bergpredigt. Die Botschaft des Evangeliums. Alleine schafft ihr das nicht. Das sind die Maßstäbe, die ich setze. Und ihr sollt erkennen, dass ihr das alleine gar nicht schafft. Ihr schafft das nur mit meiner Hilfe, sagt Jesus. Und euch ist sicher aufgefallen, dass diese Eigenschaften, die ich jetzt hier erwähnt habe, alle bei Christus selbst zu finden sind. Er hat diese Eigenschaften gehabt, er hat sie auch gelebt. Ich sage mal 30 Jahre lang, gut, wir wissen nicht so ganz, was er als Jugendlicher und junger Mann gemacht hat, aber das, was uns berichtet ist, wo er wirksam war, diese 3, 3,5 Jahre, da hat Jesus das tatsächlich so gelebt. Also im Grunde müssen wir nur Christus anziehen. Ihn bitten, Raum in uns zu gewinnen. Und dann gilt das, was schon Johannes der Täufer sagte, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Das gilt unser ganzes Leben lang. Das wird nicht aufhören bis zum letzten Tag. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Schauen wir uns noch einmal die Adressaten dieses Briefes an. Die Auserwählten, die Heiligen, die Geliebten, zunächst in Kolossä, dann aber auch darüber hinaus hier in Barmbek-Nord. Paulus schreibt hier einer Gemeinde. Und hier soll sich die wahre Heiligung zeigen. Also Heiligung ist auch so ein theologischer Fachbegriff, sage ich mal. Damit ist sowas gemeint. Diese Anweisung hier, das nennen viele Ausleger Heiligung. Das ist Heiligung. Heil werden in seinem Leben, näher an Gott rankommen. Und diese Heiligung soll sich zuallererst in der Gemeinde zeigen. Nicht in absonderlichen Verrenkungen, also dass man irgendwas ganz Abstruses macht, sondern im ganz normalen Umgang miteinander, wie wir miteinander klarkommen. In der Gemeinde, im Hauskreis, wo immer wir mit anderen zusammenarbeiten. Und vertrage einer den anderen. Dieses Vertragen ist ja ein bisschen komisches Wort, ich kenne das eigentlich nur. Vertragt euch mal miteinander, sagt man zu Kindern, nur vertragt euch mal wieder. Und vertrage einer den anderen. Ja, auch in der Gemeinde gibt es Menschen, die mir nicht liegen. Menschen, die grundsätzlich anders denken als ich und die mich nerven. Ja, das ist so. Und diese Menschen sollen wir ertragen. Es wird immer Menschen geben, die nicht auf meiner Wellenlänge sind. Das weiß Gott auch, ja. Und er möchte, dass wir mit diesen Menschen klarkommen. Er möchte, dass wir diese Menschen ertragen. Also ich sage mal, die Liebe gibt es auch verschiedene Abstufungen. Nicht jeden kann man vielleicht so von ganzem Herzen lieben, das fällt einem vielleicht schwer. Aber wenn wir jemanden ertragen können, ist das auch schon was. Und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat wider den anderen. Und manchmal muss man sich auch vergeben können. Dieses manchmal, hoffentlich irritiert euch das ein bisschen, dass ich sage manchmal. Wieso sollen wir nicht immer vergeben? Ja, aber manchmal meine ich, man kann nicht im Miteinander, ich kann nicht wegen jeder Kleinigkeit, wo mich mal irgendein Satz nervt, kann ich nicht gleich so den anderen so, jetzt musst du dich entschuldigen und das hat mich verletzt. Also so kann man nicht miteinander leben, wo man so überempfindlich ist. Aber es gibt auch Dinge, die einen wirklich verletzt haben. Ne? Das sagt Paulus hier. Vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat wider den anderen. Wenn sie sagen, also das, was du da gesagt hast, das hat mich wirklich geärgert, das hat mich verletzt, das ist nicht richtig. Und in diesen Fällen, das meine ich mir manchmal, in diesen Fällen muss man auch vergeben können. Das ist ja ganz wichtig. Vergebung ist ein Kernstück des christlichen Glaubens. So, jemand hat Anlass zur Beschwerde über dich oder über mich. Was dann? Dann soll derjenige den Bruder oder die Schwester ansprechen und sie sollen sich gegenseitig vergeben. Ne? Fällt euch auf, auch auf, mir ist es aufgefallen, sie sollen sich gegenseitig vergeben. Das ist irgendwie, ich finde das sehr gut, wie das hier steht. Mir ist es also nicht so, der eine hat eine Beschwerde, das, was du da gemacht hast, das nervt mich, und dann gehe ich hin zu dem und sage so, du hast da einen Fehler gemacht, so, und jetzt bin ich vielleicht bereit, dir zu vergeben, oder wenn du dann das alles bekennst und so weiter, sondern dies vergebt einander heißt, wir sind alle auf einem Level, auf einer Ebene. Jeder, auch derjenige, der Anlass zur Beschwerde hat, auch derjenige ist ein Sünder, wie die Bibel sagt. In dem einen Punkt ist er weiter als ich, im anderen vielleicht nicht. Insofern finde ich das wichtig, dass man einfach auch nicht so von oben herab sagt, so, sondern man sagt, weißt du, mir ist aufgefallen, das und das. Ich weiß, ich habe andere Schwächen, aber das wollte ich dir mal sagen. Das ist mir vor einigen Wochen so passiert. Ne? Da hat mich ein Bruder angesprochen und gesagt, also Rainer, das und das, das fand ich nicht in Ordnung von dir. Ja, muss man sich anhören und ist dann auch nicht immer so angenehm natürlich, weil man sich auch ein bisschen ertappt fühlt. Aber ich denke, es ist gut und es ist richtig, das so zu sagen, damit auch derjenige, in dem Fall ich, auch eine Chance hat, darüber nachzudenken, zu sagen, ja irgendwie, vielleicht war es ein Missverständnis, wie auch immer, aber irgendwie habe ich mich da nicht gut verhalten. Und das ist Sinn der Gemeinde, deswegen steht das hier so. Vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat, wider den anderen. Und jetzt so wie als kleiner Anklatsch, so kleiner Anhang, gleich wie der Herr vergeben hat, so auch ihr. Gleich wie der Herr vergeben hat, so auch ihr. Aber das ist, auch im Griechischen ist das viel stärker, als es hier in der Übersetzung zum Ausdruck kommt. Also das ist Grundvoraussetzung. Jesus hat uns vergeben und wir müssen, ich sage bewusst das Wort, wir müssen anderen Menschen auch vergeben. Es geht gar nicht anders. Jesus erzählt ja mal dieses Gleichnis vom sogenannten Schalksknecht, dem ganz eine Riesensumme Schulden erlassen wird und dieser Mensch kommt dann raus aus dem Gespräch, wo Jesus ihm alles oder der König ihm alles erlassen hat und dann trifft er seinen Mitbruder da sein und der schuldet ihm noch eine geringe Summe und den fasst er dann am Hals und sagt, so, jetzt gib mir mein Geld zurück. Sagt Jesus, alles vorbei. Dieser Mensch, dem kann ich die Vergebung, kann ich ihm nicht geben. Weil wer sich so verhält, der verspielt seine Vergebung. Und das beten wir ja auch ständig im Vaterunser. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist ein Wirkmechanismus. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Deswegen sage ich, Vergebung ist ein Muss. Gleich wie der Herr vergeben hat, so auch ihr. So, und jetzt kommt nochmal Kleidungsfrage. Über alles zieht an die Liebe. Also das ist wirklich so gemeint von dem Urtext auch, dass man sozusagen das als nächstes Kleidungsstück hat. Man hat sich so angezogen, ne, so wie es mir gegangen ist, habe gedacht, so okay, das ziehe ich heute mal an. Und dann habe ich wirklich überlegt, so, war mit dem Fahrrad unterwegs, fahre ich jetzt so einfach los, ne, wenn die Sonne scheint, sieht es ja ganz freundlich aus. Dann habe ich aufs Thermometer geguckt, als ich aufstand, 0,2 Grad. Dann, nee. Also ich glaube, jetzt sollte man doch lieber einen Mantel, eine Jacke anziehen und das ist hiermit auch gemeint. Über alles zieht aber an die Liebe, so als Mantel, als Jacke, so, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Da kann man denken an so einen Gürtel, dass das nochmal festzurrt oder wir haben heute einen Reißverschluss oder wie auch immer, dass man richtig verpackt ist. Und dann ist man bereit für das Leben. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Ich habe eben davon gesprochen, dass die Vergebung ein Herzstück des christlichen Glaubens ist und das andere Herzstück ist die Liebe. Das gehört auch ganz, ganz eng, ist das im Kern des Evangeliums. Paulus schreibt mal ein ganzes Kapitel darüber, das hohe Lied der Liebe, weltweit bekannt. Im letzten Vers heißt es dann, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das sagt Paulus. Und das ist ein Vers, der von vielen, auch die gar nicht in unserem Sinne so an Gott, an Jesus glauben, das ist ein Vers, den finden alle Leute toll. Es ist ja auch ein super Vers. Viele Konfirmanden, die sich ihren eigenen Konfirmationsvers aussuchen dürfen, nehmen diesen Vers. Weil der ist ja auch wirklich gut. Und im Grunde ist alles, was ich gesagt habe, diese ganzen Tugenden, diese Kleidungsstücke, die ich so genannt habe, die finden sich auch außerhalb der Bibel, bei vielen anderen Denkern und Schriftstellern. Also es ist nicht exklusiv, das finden wir nur in der Bibel. Nein, das finden wir auch woanders. Diese Tugenden haben Eingang gefunden in Völkersitten, Religion und Weltanschauungen. Weltweit. Aber woher kennen die Menschen denn diese Tugenden? Warum finden sie sie ansprechend? Woher wissen sie, wie sie eigentlich sein sollten? Aus der Natur wohl eher nicht. Denn die Selbstbehauptung kann mit Begriffen wie Güte, Demut, Sanftheit und Geduld wenig anfangen. Nein, diese Begriffe, diese Tugenden sind zuallererst Eigenschaften Gottes. Und der Mensch wurde erschaffen zum Bilde Gottes. Deswegen trägt jeder Mensch die Erinnerung an dieses Wesen Gottes in sich. Alle menschliche Moral und alle Ethik ist letztlich ein solches Erinnern an die Eigenschaften Gottes, mal oberflächlich und mal tiefer. Alle moralischen Begriffe sind letzte matte Strahlen aus dem Licht göttlichen Lebens. In Jesus begegnet uns das ursprüngliche Bild Gottes in all seiner Herrlichkeit, gerade in Erbarmen und Sanftmut und Demut. Und so schreibt Paulus auch am Beginn des Kolosserbriefes, er, Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen anderen Kreaturen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor allen Kreaturen. Und eben darum kann die Botschaft des Neuen Testamentes sofort verstanden werden, weil sie an das Gesetz im Herzen anknüpft. Im Gegensatz zu allen moralischen und religiösen Erkenntnissen der Welt schenkt das Evangelium aber die Möglichkeit der Verwirklichung. Diese Ideale, die haben ganz viele Weltanschauungen, Religionen, Idealvorstellung entwickelt, so müsste das sein und sind in aller Regel doch schmählich gescheitert. Der Mensch ist nicht in der Lage, von sich aus so zu leben, obwohl er wüsste, wie man leben sollte. Aber wo Jesus, erlösender Herr, über die Menschen wird, da wird eine neue Gemeinschaft über alle Unterschiede hinweg möglich. Ich denke, das habt ihr alle auch schon mal erlebt. Man trifft Menschen, die man vorher noch nie kannte, und er hält sich mit denen, stellt fest, das sind auch Christen. Und es entstehen Gespräche, die eine enorme Tiefe haben. Man ist sofort, auch das kann auch im Ausland sein, das kann ganz woanders sein, das kann über Generationen hinweg sein. Man merkt einfach, man gehört zusammen. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind Familie Gottes. Und das ist das, was nur Gott bewirken kann. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Dieses Regieren, das ist eigentlich so vom Wort her, vom Verb her, das ist so die Tätigkeit des Schiedsrichters. Der Schiedsrichter entscheidet, das ist falsch, das ist richtig, ja, okay, faul, Einwurf und so weiter. Das ist damit gemeint so. Der Friede Christi regiere in euren Herzen. Also wenn wir in Situationen sind, in denen wir uns fragen, wie soll ich es jetzt machen? Welchen Weg soll ich einschlagen? Welches Wort soll ich sprechen? Dann will uns dabei der Friede Christi helfen. Aber was bedeutet hier eigentlich Friede? Also Friede bedeutet erstmal Frieden mit Gott. Das ist schon mal ganz wichtig. Und wenn ich Frieden mit Gott habe, habe ich auch Frieden in meinem Herzen. Und dann, sollte es so sein, ist es in aller Regel auch so, dann habe ich auch Frieden mit Menschen. Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist, aber man kann Frieden mit Menschen haben. Und hier ist nicht auch so eine natürliche Nachgiebigkeit gemeint. Es gibt ja den Satz, um des lieben Friedens willen halte ich mal meine Klappe oder sowas. Das ist damit nicht gemeint. Oder so eine persönliche Weichheit, dass sie sagt, ich weiß nicht und ich traue mich gar nicht, das anzusprechen und so. Also sage ich mal lieber nichts. Das ist damit nicht gemeint. Jesus selbst hat sogar an einer Stelle mal gesagt, ich bin nicht gekommen, um den Frieden auf die Erde zu bringen, sondern das Schwert. Ein ganz markantes Wort, was man auch erklären muss, gerade in der heutigen Zeit. Natürlich ist nicht das Schwert als echte materielle Waffe gemeint, sondern hier geht es um geistlichen Kampf, geistliche Auseinandersetzung. Und da kann es schon sein, dass man auch mal etwas durchschneiden muss. Man sagen kann, nee, diesen Weg kann ich jetzt nicht mehr mitgehen. Und kann und darf das in aller Entschiedenheit sagen, ohne sich mit dem anderen deswegen anzulegen oder groß, sondern einfach zu sagen, nein, der Friede Christi, so, das wird man so nicht sagen, aber für einen selbst wird man sagen, der Friede Christi gebietet mir hier, das und das zu tun oder das und das nicht zu tun. Früher hat man so einen Satz häufig gesagt, oder hat man sich gefragt, kann ich darin ruhen? Kannst du darin ruhen? Das ist ohne nichts anderes. Eigentlich, es ist zwar ein aus der Mode gekommener Begriff, eine Frage, aber es ist gut, finde ich. Und sagt, wenn du die Entscheidung machst, ist das okay? Kannst du darin ruhen? Ist Jesus damit einverstanden? Und der Friede Christi regiere in euren Herzen, zu welchem ihr auch berufen seid in einem Leibe. Aber wir sind zu diesem Frieden berufen. Und zwar jetzt nicht als Einzelne, das auch, aber auch in einem Leibe. Der Friede Christi hält bzw. soll die Gemeinde zusammenhalten. Das heißt nicht, dass es in der Gemeinde nicht auch mal zu Aussprachen oder Disputen kommen darf. Aber wenn dann wirklich der Friede Christi den Ausschlag gibt und nicht Rechthaberei, Geltungsbedürfnis, politische oder theologische Leidenschaft, dann können auch Spaltungen in der Gemeinde vermieden werden. Jesus möchte keine Spaltung in der Gemeinde. Er möchte, dass wir uns untereinander vertragen. Wir sind berufen zu einem Leibe. Das ist unser Übungsfeld. Darin sollen wir lernen, auch mit anderen Meinungen, anderen Sichtweisen zurechtzukommen. Und seid dankbar. Wieder so ein angehängter kleiner Satz. Und man denkt wieder, na ja, gut, hat er irgendwie noch so rangeklatscht. Aber es ist auch diese Dankbarkeit ist Paulus sehr wichtig. Das sehen wir aus vielen anderen Briefen. Er fordert uns auf, Dank zu sagen, alle Zeit, für alles. Ja, auch das ist ja schon mal ein Anspruch. Sage Gott Dank alle Zeit für alles. Darüber könnte man eine eigene Predigt machen. Aber Gott wünscht sich Menschen, die aus Herzensgrund ehrlich und alle Zeit zu danken wissen. Lasset das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Das Wort Christi ist das Wort Gottes. Das ist die Bibel. Und dieses Wort Gottes sollen wir im Alltag mitnehmen. Es soll unseren Alltag bestimmen. Was heißt in diesem Zusammenhang reichlich? Lasst das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Reichlich meint sicher mehr als eine Sonntagspredigt. Auch ein Hauskreisabend einmal in der Woche scheint mir in diesem Zusammenhang nicht ausreichend. Nein, das Wort Gottes muss zu unserem Alltag gehören. Das heißt nicht zwangsläufig, dass ich jeden Tag einen Abschnitt in der Bibel lesen muss, obwohl das natürlich hilfreich ist. Entscheidend ist, dass wir Gottes Wort Raum geben in uns, in unserem Herzen, es uns aufsagen, es bedenken. Lehret und vermahnt euch selbst. Der Paulus hat wieder die Gemeinde vor Augen. Es geht um einen lebendigen Austausch. Lehrt und vermahnt euch selbst, also untereinander. Es geht nicht darum, hier von der Kanzel her, da wird die Lehre gemacht, da wird Ermahnung gemacht, so eine One-Man- oder One-Woman-Show. Nein, überhaupt nicht, sondern die ganze Gemeinde zusammen. Wir alle sind das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft. Und wir sollen uns lehren. Lehren verstehe ich mal als Weitergeben von theologischen oder geistlichen Erkenntnissen. Das passiert natürlich hier von der Kanzel herab. Das passiert aber auch in den Hauskreisen, das passiert auch in den Kinderstunden. Überall wird gelehrt, wird gesagt, so ist Gott. Das hat Gott sich gedacht. Und dann vermahnt euch selbst, auch so ein etwas ältliches Deutsch, das kann man auch übersetzen. Ermahnt euch, und ermahnen kann man auch immer gleichzeitig übersetzen, ermuntern. Das ist im Griechischen ein Wort. Ermahnt, ermuntert euch selbst. Und von der Bedeutung her vom Urtext heißt das eigentlich, den Sinn zurechtrücken. Das kann es ja mal geben. Wir sprechen mit jemandem und stellen fest, irgendwie ist der komisch drauf. Irgendwie, was redet der denn da? Und sagen wir nicht nur ein Satz, der vielleicht mal irgendwie falsch verstanden wird, sondern wo man das Gefühl hat, irgendwie die ganze Richtung stimmt irgendwie nicht mehr. Da ist es wichtig, das anzusprechen. Sagen, also hör mal zu, dies und das. Wie meinst du das eigentlich? Also das ist wichtig, dass man aufeinander Acht gibt und dann sich selbst ermahnt und ermuntert. Und wie soll das geschehen? In aller Weisheit. Das ist wichtig. in aller Weisheit. Denn nicht alles, was inhaltlich richtig ist, ist auch immer hilfreich. Ich kann tausendmal recht haben und wenn ich das im falschen Moment in der falschen Art und Weise sage, dann bringt es überhaupt nichts. Dann geht es im Zweifelsfall sogar nach hinten los. Also da Weisheit an den Tag zu legen, Gott fragen, wann ist der Zeitpunkt? Wie soll ich das machen? Ist das klug, das hier zu machen, wo 10 andere Leute drumherum stehen, jemanden anzusprechen, und da hast du neulich das und das gesagt? Und dann muss man gucken, was ist die richtige Art und Weise. Und dann geht es aber irgendwie weiter, das ist auch im Zusammenhang, also lehret und vermahnet euch selbst in aller Weisheit mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in euren Herzen. Also das verstehe ich auch so, dass das gar nicht immer die 1-zu-1-Situation ist, der spricht zu dem und so, sondern das ist so eine Grundatmosphäre in der Gemeinde, wo man sagt, ja, also mit Psalmen und Lobgesängen, also das ist so unsere Ausrichtung, so wollen wir denken, so ist es Gott wohlgefällig, also ein Miteinander. Und das muss nicht immer das 1-zu-1 sein, das kann auch einfach mal so, indem man gewisse Dinge, Wahrheiten einfach verkündigt, benennt, dass jemand dann sich auch schon meinetwegen ertappt fühlt. Ne? Das kennt ihr sicher auch. Man sagt irgendwie, ja, Mensch, irgendwie hat sie da ja auch recht und irgendwie das bei mir, glaube ich, das, da denke ich ein bisschen falsch. Also auch das ist ja eine Ermahnung, die gar nicht immer in einer 1-zu-1-Situation geschehen muss. Und dann fällt mir aber auf, dass Lobpreis hier eine total große Bedeutung hat. Also mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und singet Gott dankbar in euren Herzen. Also Lobpreis ist nicht nur eine nette Zugabe nach dem Motto, jetzt Gottesdienst haben wir gehabt, jetzt kommen noch 2 Lieder, wie man das früher manchmal so gehabt hat. Nein, das ist nicht so, sondern Lobpreis ist ein ganz fester Bestandteil des Gottesdienstes. Und ich weiß, kenne das von früher noch, dass es immer so verschiedene Fraktionen gab. Die einen sagten, die Predigt ist das Wichtigste, die Predigt ist das A und O. Ja, die Predigt ist wichtig. Und die anderen sagten, ja, aber ich finde der Lobpreis, da komme ich in die Nähe Gottes. Beides hat seinen Platz. Musik hat einen anderen Zugang zu unserem Herzen und deswegen ist auch das wichtig. Ja, wie sollten Sie sich ermahnen mit Psalmen? Psalmen ist das Buch der Psalter, so heißt das ja im Alten Testament. 150 Psalmen, das sind alles Lieder. Die sind damals vertont worden, die hat man gesungen. Wir kennen die Melodien ja alle nicht mehr. Aber das ist ein Liederbuch gewesen damals. Daraus haben die gesungen. Mit Psalmen und Lobgesängen. So Lobgesänge finden wir auch im Neuen Testament. So Christushymnen werden uns dort teilweise auch berichtet. Ich würde mal sagen, das ist das, was wir hier so singen. Wenn Lieder, die einfach so Jesus in den Mittelpunkt stellen, wo wir ihm die Ehre geben, das sind Lobgesänge. Und dann kommen aber noch geistliche Lieder. Oder andere Übersetzungen sagen Lieder, wie sie der Geist eingibt. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Ebene. Sowas gibt es auch, dass Leute auch sagen, ja, und dann habe ich da gesessen und habe ich gebetet und mal hat Gott mir ein Lied geschenkt oder hat mir eine Melodie geschenkt. Und wo sie denn Texte oder Melodien sogar eingegeben bekommen, das gibt es auch. Das kann nachher ein ganz normales Lied sein, was man hier singt, was Gott demjenigen geschenkt hat, wo er nicht dran gearbeitet hat, sondern was Gott geschenkt hat. Oder es gibt auch das Singen im Geist, dass man in anderen Sprachen, in der Zungensprache oder so, dass man einfach singt, was menschlich so gar nicht zu verstehen ist. Dass Gott einfach durch seinen Geist in uns so ein Singen hervorruft. Das gibt es auch. Das hat es damals auch alles gegeben. Singt Gott dankbar in euren Herzen. Du könntest mal sagen, ja, singt Gott dankbar, aha, im Herzen, das heißt, ich sollte still für mich singen. Nein, das ist damit nicht gemeint. In aller Regel hat man damals, genau wie man laut gebetet hat, hat man auch laut gesungen. Das war das Normale. Natürlich kann es sein, wenn ich in der U-Bahn sitze oder im Büro mit mehreren zusammen, dann ist vielleicht ein lautes Singen nicht immer angebracht. Dann kann ich natürlich auch mal leise in meinem Herzen singen. Aber gemeint ist eigentlich nicht, singt Gott in euren Herzen, sondern singt von Herzen singen, dass man das wirklich ernst meint, mit ganzem Herzen singt. Ja, singt Gott dankbar in euren Herzen. Dankbar, das ist das griechische Wort charis, was man auch mit Dankbarkeit, Gnade übersetzen kann. Also das ist irgendwie, wir sind dankbar, weil er uns errettet hat, er uns die Gnade geschenkt hat, dass er uns errettet. Deswegen sind wir dankbar. Das durchzieht das alles so. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken. Also alles heißt keine Differenzierung. Nicht da ist das Göttliche, hier Gemeinde und so, da ist das Weltliche, Beruf und so weiter. Nein, Paulus versteht, dass unser ganzes Leben als ein heiliges Leben, ein Leben, in dem Christus regieren möchte. Der Montagnachmittag von 2 bis 4 im Beruf ist genauso heilig wie der Sonntagvormittag von 11 bis 13 Uhr in der Gemeinde. Und wenn ich Christus so in meinen Alltag mit hineinnehme, dann gibt es eigentlich auch keinen Platz mehr für Fragen, wie darf ich denn dieses noch oder ist jenes noch erlaubt? Jeder Ort ist gut, an dem ich mit Jesus sein kann. Und jeder Raum ist unbetretbar, in den ich ihn nicht mit hineinbringen darf. Paulus schreibt in diesem Kapitel, Christus ist unser Leben. Das ist also nicht irgendwie so eine nette Zugabe, man ist auch noch Christ, sondern man ist Christ. Christus ist unser Leben. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Im Namen, also im Auftrag des Herrn Jesus. Jesus ist Herr über unser ganzes Leben. Und danket Gott dem Vater durch ihn. Damit endet dieser Abschnitt. Dank ist der Grundton unseres Lebens. Dankbarkeit. Danket Gott dafür, dass Jesus Christus zu uns gekommen ist, dass er unsere menschliche Natur angezogen hat, dass er uns damit den Weg freigemacht hat zu seinem Vater und zu unserem Vater. Ihm gebührt dafür Dank in alle Ewigkeit. Wer diesen Dank noch speziell ausdrücken möchte, indem er das Abendmahl nimmt, der ist dazu herzlich eingeladen. Wir feiern ja einmal im Monat als ganze Gemeinde Abendmahl und dann ist das hier so vorne auch für Einzelne, die sagen, ach, ich würde heute gerne was festmachen mit meinem Herrn und der darf gerne nach vorne kommen und dies Abendmahl als Zeichen für seinen Kreuzestod, als Zeichen für seine Erlösung, seine Gnade annehmen. Amen.